Wir testen am Ende der Stunde diese Konzepte End-to-End-Protokolle behandeln. Und ich will das jetzt nochmal hinweisen, weil es wirklich sehr wichtig ist in der Prozessdatenverarbeitung, dass Sie jede Wirkung, die Sie nach außen in der physikalischen Welt erzielen wollen, durch unabhängige Sensoren beobachten. Und es hilft Ihnen überhaupt nicht, dass innerhalb des Cybersystems, also des Computersystems, die alle möglichen Protokolle und Maßnahmen setzen, damit die Nachricht am Ende ankommt, wenn nicht dieser letzte Schritt, diese Umsetzung der Information von der digitalen Welt in die reale physische Welt entsprechend überwacht wird. Ich habe erwähnt, dass es üblich ist, dass diese zeitgestreiten Sensoren jeden Tag quasi einsetzt, das heißt, dass jede Wirkung durch entsprechende Sensoren überprüft wird. Wir wollen uns jetzt einmal grundsätzlich die Protokolle genauer anschauen, die in der Prozessdatenverarbeitung und in der Echtzeitdatenverarbeitung zum Einsatz kommen. Und da ist es sinnvoll, wenn man zwischen drei Ebenen unterscheidet. Die unterste Ebene ist die Feldpulsebene, wo man relativ billige Sensoren mit irgendeinem Knoten eines verteilten Systems verbinden möchte. Hier sind die Protokolle LIN und CAN besonders sinnvoll erwiesen. Diese Protokolle brauchen eigentlich nicht fehlertolerant sein, weil ja hier eine Station da ist, die am Ende die gesamte Information übernimmt und die Station ausfällt, fällt das Ganze sowieso aus. Also da brauche ich nicht das Glück, wie viel Fehlertoleranz reinstecken. Der schwächste Punkt gibt dir immer an, was hier also die Fehlerfallen bestimmen. Dann haben wir eine zweite Ebene von Protokollen, die in dieser Mittelebene sind. Das sind die Protokolle, die verschiedene Knoten im Echtzeitbetrieb miteinander verbinden. Und diese Protokolle sollen fehlertolerant sein. Wenn man hier verhindern möchte, dass der Ausfall eines Kanals oder in vor allem sicherheitsrelevanten Systemen oder eines Knotens zum Ausfall des Gesamtsystems führt. Das heißt, hier müssen Sie in der Konstruktion sicherstellen, dass jeder Einzelfehler beherrscht wird. Es darf keinen einzelnen Fehlerpunkt im System geben. Weder in der Verdrahtung noch in der Elektronik gibt es einen. Und das letzte ist dann eine Verbindung dieses Echtzeitsystems mit anderen Systemen. Und diese Verbindung ist normalerweise nicht Echtzeit. Muss nicht Echtzeitfähig sein, also hier kann man die klassischen Protokolle nehmen, wie zum Beispiel der klassische Ethernet oder irgendwelche anderen Protokolle, um die Verbindung mit anderen Systemen herzustellen, File-Transfer, Datenübertragung von Prozessdaten und so fort. Das sind also die drei Protokolle, die man eigentlich insgesamt für viele Systeme unterscheiden kann. Und jetzt wollen wir uns einmal die verschiedenen Arten der Media-Exit-Protokolle anschauen. Und zwar die Protokolle, die in dieser mittleren Ebene laufen. Auf der unteren Ebene hier könnte man ja rein theoretisch zentrale Protokolle einsetzen. Und das Wien ist also ein zentrales Protokoll. Das heißt, dass hier ein Master entscheidet, wer man senden kann. Weil da habe ich eh keine. Aber hier in der Mitte, da ist das ein bisschen kritischer. Da wollen wir ein Protokoll haben, wo es nach Möglichkeit keine Zentrale gibt. Und wo eben der Kanal, der hier in der Mitte bereitgestellt wird, von allen Teilnehmern benutzt werden kann, weil man ja nicht eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen den Teilnehmern haben will, das wäre zu aufwendig. Und natürlich, wie wir die Eigenschaften haben, die wir früher diskutiert haben, das nicht von allen Protokollen erreicht wird. Das Problem ist also, dass wir einen gemeinsamen Kanal haben, wie hier im Raum, den wir alle sprechen wollen, und irgendwie entschieden werden muss, ob nur einer sprechen darf. Und irgendwie entschieden wir uns, wer sprechen darf, sondern irgendeine Verfahren. Und hier werden hier mehrere Verfahren angefügt, weil die grundsätzlich unterschiedlich sind, weil für jedes Verfahren tatsächlich verschiedene Protokollimplementierungen. Das erste sind die Doppelprotokolle. Die Token-Protokolle haben wir gestern schon kurz erwähnt. Das ist, es gibt einen Token, eine spezielle Marke, die wird herumgereicht. Schule. Die wird dem Kreis auch ungerecht. Und wenn das Token, wenn jemand das Token anspricht oder wenn jemand das Token hat, dann darf er senden. Und wenn er fertig ist mit dem Senden, gibt er das Token zum nächsten und zum nächsten. Da gibt es zwei charakteristische Zeitparameter, die für diese Protokolle kennzeichnen. Die Token Hold Time, das heißt, wie lange darf eine Station das Token behalten, und die Token Rotation Time, das heißt, wie lange braucht das Token, um in den Kreis herumzufahren. Und diese Token-Protokolle sind Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre sehr populär gewesen, aber inzwischen an Bedeutung verloren, weil das Problem der Fehlertoleranz in den Token-Protokollen ein sehr schwieriges ist. Solange alles in Ordnung ist, funktioniert. Wenn aber die Nachricht, die das Token weitergibt, verloren geht, dann muss man wieder das Token neu herstellen. Das ist relativ kompliziert, weil jetzt merkt dann jeder irgendwie die Token zwischen timed out, man bekommt kein Token, jetzt muss man irgendwie nach irgendeinem Verfahren, oder verwendet man ein anderes Verfahren hier, das Token herstellen, das führt zu sehr großen Störungen und zeitlich langen Verzögerungen im Netzwerk. Das sind die Token-Protokolle. Das nächste sind die Carrier-Sense, Multiple Access-Protokolle. Da gibt es verschiedene Varianten mit Collision Avoidance und Collision Detection. Carrier-Sense, Multiple Access heißt, man hat einen Carrier, also eine Leitung, einen Kanal, und jeder Teilnehmer hört, ob auf dem Kanal gesprochen wird. Also Sie hören hier, ob irgendjemand spricht. Und solange jemand spricht, senden Sie nichts. Wenn aber Ruhe am Kanal ist, dann beginnen Sie zu sprechen, aber das kann natürlich bedeuten, dass mehrere Teilnehmer gleichzeitig zu sprechen beginnen. Weil das ist ja verteilt, wir haben kein globales Sendungsprotokoll. Und wenn mehrere gleichzeitig sprechen, kommt es zu einer Kollision. Und jetzt gibt es ja zwei Varianten davon. Der Protokoll, dass man die Kollision von Haus aus vermeidet, das werden wir dann sehen, das macht das CAN-Protokoll, oder dass man die Kollision entdeckt und neu anfängt. Das sind die ursprünglichen Ethernet-Protokolle. Die nächste, ich gehe noch diese einzelnen Protokolle aus den Token, schauen wir nicht mehr genau an, wir anschauen uns das genau an. Das nächste ist das Minisotic. Das ist ein Protokoll, das recht interessant ist, ursprünglich in der Luftfahrtindustrie im Boeing 777 im Einsatz. Das ist ein Protokoll, das dieses Zugriffsverfahren nur aufgrund von Timeouts festlegt, also Mini-Slots bildet, kleine Sendeeinheiten, die den Komponenten zugewiesen werden, und das ist nur über Timeouts, wie dieser Zugriff geregelt. Das ist ein sehr interessantes Protokoll, wo man es einem genaueren anschaut. Dann gibt es die DMA-Protokolle. Das sind die Protokolle, wo man sich eine globale Zeit aufbaut und aufgrund des Zeitscheibenverfahrens jeder Zeitscheibe zugibt, das Problem gelöst wird, ist ja relativ viel. Und dann gibt es die Central Master Protokolle, wo es einen zentralen Master gibt, das auch Blut aufsenden, Blut aufsenden, Blut aufsenden. Und damit ist das Problem auch gelöst. Bevor wir da in diesen Vergleich der Protokolle gehen, wollen wir uns nochmal anschauen, zwei Parameter eines Systems, die ganz wesentlich sind für die Protokolldimensionierung. Das erste ist das Propagation Delay. Propagation Delay ist die Zeit, die gebraucht wird, um ein Bit vom einen Ende des Kanals an das andere Ende des Kanals zu senden. Also wie lange das Bit braucht durch den Kanal. Wie groß ist das Propagation Delay im Vakuum?
Die Lichtgeschwindigkeit.
Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde, oder wenn Sie es kürzer haben wollen, 30 Zentimeter pro Nanosekunde, oder man merkt sich ganz gut, ein Lichtfuß pro Nanosekunde. Das ist im Vakuum. Und im Kabel ist aufgrund der anderen, die Elektrizitätskonstanten ist etwas geringer, also dass die Geschwindigkeit dreht immer so mit 200.000 Kilometer pro Sekunde. Und eine Zahl, die Sie sich, glaube ich, so merken sollen, ist 200.000 Kilometer pro Sekunde heißt, wie viele Mikrosekunden pro Kilometer?
5,2.
Jemand Kopfrechnen, 200.000 Kilometer pro Sekunde oder wie viele Mikrosekunden pro Kilometer? 5. Und das haben Sie mit 5, so was ich merke. Das ist eine Zahl, die man sich vielleicht leicht merkt. 5 Mikrosekunden, aber die braucht man relativ oft, diese Zahl. Das heißt, wenn Sie eine Länge von einem Kilometer haben, brauchen Sie für so einen Kanal, für so ein Signal, 5 Mikrosekunden von einem Ende bis zum anderen. Genau hier die Zahl besteht hier. Und das zweite ist die Bandbreite, die ist völlig unabhängig. Das heißt, wie viele Bits können Sie pro Zeiteinheit durch den Kanal schicken? Das ist unabhängig von der Propagierstille. Der Propagierstille ist gleich, ob die Bandbreite 1 Bit ist oder 1 Gigabit ist. Die Bandbreite gibt Ihnen an, wenn das erste Bit geschickt wird, wie lange braucht man dann für die nächsten Millionen Bits? Also, und jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Propagation Delay und der Bandbreite, das ist die Bitlänge eines Kanals. Das ist natürlich ein wichtiger Wert, also wie viele Bits kann ich innerhalb des Propagation Delays verschicken. Das heißt, wenn ich jetzt die Länge des Kanals nicht ausdrücke in Meter, sondern ausdrücke in der Anzahl der Bits, die ich in den Propagation Delay schicken kann. Also wenn ein Kanal angenommen hat, 1 Kilometer Länge, Propagation Delay ist 5 Mikrosekunden und ich habe 1 Million Bits pro Sekunde, die ich drüber schicken kann, was ist dann die Bitlänge des Kanals? Ein bisschen Kopflänge, zwar noch relativ früh, aber trotzdem richtig. Ja, wenn Sie 1 Kilometer lang haben, haben Sie 5 Mikrosekunden und Sie haben 1 Million Bits, die Sie pro Sekunde durchschicken können. Wie viel können Sie denn in einer Sekunde durchschicken? Wenn Sie 1 Million Bits pro Sekunde durchschicken. In einer Mikrosekunde schicken Sie dann 1 Bit durch, nicht 10 und 6, 1 Million. Und in 5 Mikrosekunden schicken Sie dann 5 Bit durch. Das ist also die Bitlänge 5 Bit. Wenn Sie den gleichen Kanal haben mit einer Bandbreite von 1 Gigabit, wie groß ist dann die Bitlänge des Kanals?
5000
Bit. Ne? Das heißt, und das ist aber eine ganz interessante Überlegung, das heißt eine Physik, wir haben jetzt noch kein Protokoll hier entwickelt, dass wenn Sie einen Kanal haben mit 1 Gigabit, und das sind Kanäle, die heute absolut üblich sind, also schnellere Kanäle, 10 Gigabit, dann braucht das erste Bit, und der Kanal ist 1 Kilometer lang, dann braucht das erste Bit 5 Mikrosekunden, und die nächsten 5000 Bit brauchen auch 5 Mikrosekunden. Also das erste Bit zu schicken ist genauso teuer, wie die nächsten 5000 Bit zu schicken. Ist das klar? Das ist rein aus der Physik heraus, hat mit dem Protokoll noch nichts zu tun. Sie haben einen Kanal, 1 Kilometer, Sie schicken 1 Bit, brauchen 5 Mikrosekunden. In den nächsten 5 Mikrosekunden können Sie 5000 Bit schicken. Was hat das für eine Konsequenz für das Protokolldesign? Rein diese physikalische Überlegung. Wir haben noch nichts von irgendeinem speziellen Zugriffsmechanismus gesprochen.
Wenn man 4 Band schicken, was
wenig. Richtig. Je höher die Bandbreite des Kanals wird, umso effizienter ist es, wenn Sie lange Nachrichten schicken und wenige, als viele kurze. Ist das klar? Weil eine kurze Nachricht von einem Bit braucht Ihnen faktisch genauso viel Energie wie die nächsten 5000 Bit zusammen. Was hat das für eine Folge jetzt für diese ganzen Acknowledgement-Nachrichten in den Bar-Protokollen? Die Acknowledgement-Nachrichten sind ja alle sehr kurz, das sind nur ein paar Bits. Das heißt, Sie brauchen für jede Acknowledgement-Nachricht, die an sich nur sehr kurz ist, genauso viel also Kommunikationskapazität, wie für eine lange Nachricht vielleicht die 5000 Bit macht. Also das wird immer, je schneller der Kanal wird, also je höher die Bandbreite wird und je länger das Ganze ist, umso ineffizienter wird es, kurze Nachrichten zu schicken. Das gibt sich allein aus der Physik. Da brauchen wir überhaupt kein. Was immer für ein Protokoll Sie nehmen, das Problem ist immer das gleiche. Und das ist aber eine ganz wichtige Erkenntnis. Das heißt, es ist besser, Sie schicken wenig lange Nachrichten, als viele kurze Nachrichten. Größenordnung besser. Gibt es dazu Fragen? Wenn Sie also ein Protokolldesign machen oder Protokolle verwenden, dann wird diese Überlegung aber ganz im Vordergrund stehen. Das heißt, je mehr Bandbreite Sie haben, die Tendenz geht ja immer zu leistungsfähigeren Kanälen mit einer höheren Bandbreite, umso weniger wollen Sie, also umso seltener soll Sie kurz auch hinschicken, so immer langer Nachrichten schicken. Jetzt hätte ich können sagen, dass es sozusagen eine Grenze der Protokolleffizienz gibt, die unabhängig ist von irgendeinem speziellen Protokoll. Das gilt für alle Protokolle. Das heißt, dass die Effizienz sich im Wesentlichen gibt durch die Message-Länge plus die Bitlänge des Kanals plus der Message-Länge. Das heißt, wenn Sie haben noch einen Kanal, aber ich glaube, da mit einem Gigabit pro Sekunde, dann ist die Message-Länge aber statt die 5. Und der ist ein Kilometer lang, dann ist der 5000, ist das dann A, die Bitlänge des Kanals. Und eben sagen wir, die Message-Länge ist 100, schicken 100, dann also 100 für 5100 ist dann die maximale Durchsatz, den Sie durch diesen Kanal bekommen. Noch ohne jetzt irgendein Protokollarbeit, das ist jetzt rein aus der Physik heraus, ohne dass Sie sich überlegen, ob das jetzt über DNMA oder Token oder CSMA oder Ken oder irgendwas ist. Ist das klar? Diese Formel liegt Ihnen dann, wie gesagt, wenn Sie da hier 100 Nachrichten und Bitlänge 500, dann kommen wir maximal auf 16,6% der Zeit, wird wirklich nützliche Daten gesehen. Wenn Daten gesehen werden, auch nützliche Daten sind, ist das noch mal drauf. Okay? Fragen dazu? Das sind übrigens so kleine Beispiele, die Sie hier ein bisschen genauer anschauen sollen, weil bei der Prüfung gibt es immer drei Beispiele, drei Fragen. Die erste Frage ist eine mündliche Frage, die zweite Frage ist so eine kleine Skizze, da könnte zum Beispiel sowas kommen. Was ist, wenn der Kanal eine Message-Länge von 100 und eine Bitlänge von 500 hat, also wenn die Message-Länge 100, erwähnen Sie die Effizienz aus. Wenn er das weiß, kann er das in 10 Sekunden hinschreiben und wenn er es nicht weiß, braucht er entsprechend länger oder überhaupt nicht. Kann sich die Sache ein bisschen an. So, jetzt wollen wir uns die einzelnen Protokolle anschauen. Und das erste ist das Scan, wie gesagt, das Scan ist weit verbreitet. Da gibt es auch verschiedene Versionen im Laufe der Zeit, aber die Standard-Scan, die wir hier behandeln, hat folgende Nachrichtenstruktur, also folgende Frame-Struktur. Wir haben die erste Mal, ich erkläre jetzt noch, was das ist. Im Wesentlichen fehlt ein Arbitration-Feld, dann haben Sie ein Datenfeld und dann haben Sie ein C-Feld. Die drei Felder wollen wir uns aber genauer anschauen. Und zwar funktioniert CAN nach dem Prinzip der bitweisen Arbitrierung. Wenn wir es in die Protokollklassen, die wir besprochen haben, einteilen, ist CAN ein Multiple Access Collision Avoidance Protokoll. Also es kommt bei CAN zu keinen Kollisionen, weil sie die Kollisionen gleich zu Beginn erkennen. Und wie funktioniert der CAN? Angenommen, Sie haben jetzt mehrere Stationen. Eine Station sendet, dann ist der Kanal belegt. Alle hören, sagen, der Kanal ist belegt, ich darf nicht senden. Der kritische Punkt ist jetzt, wenn der Kanal frei wird. Das haben mehrere gehört, die wollen alle senden, können nicht, weil der Kanal belegt ist. Jetzt wird der Kanal frei, der wird jetzt fertig mit seinem Senden. Und jetzt müssen wir entscheiden, wer senden darf. Und diese Entscheidung wird in CAN getroffen. Am Anfang der Nachricht über dieses Arbitrierungsfeld. Das Arbitrierungsfeld in CAN ist ein 11-Bit breites Feld, wo 11 Bits sind und wo jede Nachricht, wenn Sie 11 Bit haben, wie viele Nachrichten gibt es denn da? 2048. Okay, also wir haben 2000 verschiedene CAN-Nachrichten maximal. Und in CAN hat jede Nachricht eine Priorität. Und dieses Arbitrierungsfeld gibt an den Nachrichtennamen, also eine von diesen 2000 Nachrichten, und gleichzeitig die Priorität der Nachricht. Und arbitriert wird in CAN dadurch, dass man folgende Annahme macht, und das propagiert schon die Idee, dass die Bitlänge, also die Dauer, die ein Bit zeitlich hat, größer ist als das Propagation Delay des Kanals. Das heißt, wenn wir einen Kanal haben von 100 Metern, dann würde das Propagation Delay vom Kanal 0,5 Mikrosekunden sein und dann muss die Bitlänge größer sein als 0,5 Mikrosekunden, damit das Ganze funktioniert. Es muss nicht nur ein bisschen größer sein, sondern schon um einiges größer. Also man kann sagen, es muss 10-mal so groß sein oder 3-mal so groß. Wie viel größer ist das? Das ist dann eine Ingenieursache. Und die Überlegung ist folgende, dass jeder, der sendet, das erste Bit auf den Kanal legt, nachdem das Propagation Delay kleiner ist als die Bitlänge, werden alle Stationen eine einheitliche Sicht dieses Bits bekommen, weil sich das Bit sozusagen ausschwingt und überall verteilt ist. Und jetzt überprüft jede Station, ob die eigene, jede sendende Station, ob das eigene erste Bit, also das Arbitrierungsbit, das gleiche ist wie das Arbitrierungsbit am Kanal. Und da gibt es zwei Fälle. Ja, es ist das gleiche oder nein, es ist nicht das gleiche. Wenn ja das gleiche ist, passiert nichts, dann gehen wir zum zweiten Bit. Nehmen wir aber den Fall, es ist nicht das gleiche, dann unterscheidet Ken aufgrund der physikalischen Konstruktion des Kanals zwischen zwei Bit-Zuständen, einem dominanten und einem rezessiven. Das heißt, wenn Sie sich so eine Schaltung vorstellen, das dominante, eine hochohmige und eine niederohmige Schaltung, damit das niederohmige das hochohmige überschreiben, das dominante überschreibt das rezessive. Bei Ken ist so, dass 0 ist dominant, 1 ist rezessiv. Wenn also jetzt eine 0 und eine 1 zusammenkommt, dann gewinnt die 0 aufgrund der Physik des Kanals. Und der, der das 1 gesendet hat, merkt jetzt, hallo, ich habe mich nicht durchgesetzt. Der Nuller war dominant und wenn sich eine Station nicht durchsetzt, dann hört sie zu senden auf. So, und das geht jetzt über 11 Bits. In jedem Bit wird arbitriert, also der Dominante setzt sich durch, der Rezessive zieht sich zurück und dann habe ich am Ende dieser Arbitrierung, wenn ich hier bin, habe ich da nur mehr einen, der übrig bleibt. Nämlich der, der die höchste Priorität hat. Also wenn alle gleichzeitig senden wollen, wenn es 2000 Stationen gäbe und 2000 Nachrichten gesendet würde, würde der mit 0000 sich durchsetzen. Das ist also die bitweise Arbitrierung. Voraussetzung, dass die bitweise Arbitrierung funktioniert, und ohne dem geht es nicht, ist, dass die Bitlänge, die Dauer, also das Bit, signifikant größer ist oder größer ist als das Propagation Delay. Und das ist ein Kriterium, das verhindert, dass man den CAN-Bus auf beliebig hohe Frequenzen erweitern kann. Aber wenn Sie die Frequenzen erhöhen, werden die Bitlängen immer kürzer und dann werden die Kanäle immer kürzer, die Sie bedienen können. Nun, CAN ist ursprünglich gedacht für die Anwendung im Auto. Und im Auto haben Sie ja keine Längen, die größer als 10 Meter sind normalerweise im Auto. Vielleicht 5 Meter. Und damit haben Sie da eine relativ kurze Kanallänge, entsprechend kurzes Propagation Delay. Und bei CAN gibt es also zwei industriebliche Implementierungen, den Standard CAN, das läuft mit 100 Kilobit. Und dann das Highspeed CAN, das läuft mit einem Megabit, auch mit einem Megabit ist Schluss. Weiter geht es nicht, weil dann die Entfernungen so kurz werden, dass das Ganze einfach nicht mehr geht. Sie sehen ja, dass beim CAN diese elektrische Logik relativ aufwendig ist. Sie müssen da immer abtasten und feststellen, ob es Kollision gibt oder nicht. Aber aus der Protokollsicht hat CAN schon etwas sehr Faszinierendes an sich, nämlich, dass es im Grunde genommen die Information auf den Bus legt und nicht sagt, wer die Information auf den Bus gelegt hat. Also ich kann jetzt von einer Station eine andere austausche, wenn die Information auf Bus liegt. Ich sehe nur die Information. Das ist ein Vorteil von CAN, aber auch ein Nachteil. Ein Vorteil ist es, weil ich sehr leicht Softwarefunktionen von einer Komponente auf eine andere umlegen kann und brauche eigentlich nichts ändern, weil die Nachrichten bestimmen mir, was die Information bedeutet. Ich brauche nicht wissen, wo eine Funktion gerechnet wird. Solange das wichtige Resultate am Bus sind, ist die Sache in Ordnung. Der Nachteil ist, dass wenn eine Station fehlerhaft ist und was Fehlerhaftes auf Bus legt, aufgrund angenommen einen Softwarefehler hier in Optiumfeld oder Radiofehler oder irgendwas, dann weiß ich nicht, wer es war. Also da kann ich nicht feststellen, wer hier die. Das ist genau das Problem, das ich in der Folie hier festhalten wollte. Wenn Sie eine angenommen Komponente haben, sagen wir mal, Sie kennen das Beispiel schon, die Engine-Control, also eine Untersteuerung, und die soll eine Steuerung zur Bremse schicken, über die Leistung, die momentan der Motor braucht, wie das die Bremse hat, die sie reagieren muss und dann wieder zurück, und gleichzeitig auf die ganze, also auf das Fahrgestell, also die ganze Federung. Und jetzt tritt zum Beispiel aufgrund irgendeines Fehlers, das kann ein Hardwarefehler sein oder Softwarefehler, jetzt wollen wir mal hinein. Ein Fehler ist bei Betriebsfehler, dass sie auch nachher einen anderen Namen kriegt. Damit kriegt es eine andere Priorität. Damit ist natürlich der Inhalt der Information mit dem Namen der Information nicht mehr die beabsichtigte Zusammenstellung. Jede Nachricht, das haben wir ja, erinnern Sie sich, wie man sagt, eine Observation, ist ja immer eine Entity. Die Entity ist bei KN dieses Arbitrierungsfeld oder das Namensfeld und der Inhalt. Wenn das ganz atomar ist, muss das zusammenpassen. Wenn aber jetzt hier Fehler auftritt im Feld, sagt das, schaut der Wert, ich weiß nicht, 50 und der Name sagt, es ist Temperatur, aber weil er umgeändert wurde, hat es einmal Geschwindigkeit statt Temperatur. Und damit treten natürlich falsche Daten auf. Und jetzt könnte folgender Fall eintreten, dass zum Beispiel der Wert, der für hier gedacht wird, hier herübergeht, von dem genommen wird und dass er nicht nur zum falschen Empfänger geht, aber auch einen falschen Wert überschreibt. Der hat vielleicht den richtigen Wert drinnen und der Wert überschreibt, was er falsch. So. Und jetzt wollen Sie den neuen Wartungstechniker hier finden lassen, wer diesen Fehler verursacht hat. Das Einzige, was er sieht, dass die beiden Komponenten fehlerhaft agieren. Die eine, weil sie eine Nachricht, die sie erwartet hat, nicht bekommen hat, und die andere, weil sie eine Nachricht, die sie bekommen hat, falsch ist. Nicht? Was wird der Techniker machen? Er wird natürlich den und den austauschen, aber der ist eigentlich der, der das verursacht hat. Und das ist das Diagnoseproblem in KN. Das tritt relativ selten auf, aber wenn es auftritt, ist es extrem unangenehm. Wenn ich nicht weiß, aufgrund der Protokollstruktur, wer der Sender einer Nachricht ist. Das macht schon Sinn, wenn man ihn auch in der Nachricht. Aber das ist natürlich wieder, man muss das aus der ganzen historischen Entwicklung sehen. KN war natürlich schon in den 90er Jahren entwickelt worden. Da war Bandbreite gering, die Kosten von Übertragung relativ hoch, da wollte man wirklich bei jedem Bit sparen. Und bei jedem Bit sparen, sage ich, ich brauche den Namen des Senders eigentlich nicht. Im Feld, wenn ich den nicht im Feld habe, dann habe ich diese Probleme in der Wartung.
Also wichtige Daten wie Motors, Software, so schickt man nicht über KN, oder?
Bei dem Arbitration-Feld, wieso kopiert man da nicht einfach den Namen des Knotens
rein? Wo? Ins?
Ja, Sie haben vorhin gesagt, dieses Arbitrationsfeld, diese Entwicklung, das ist für die Message, also das ist immer drin und das ist die eindeutige Message.
Ja. Man könnte sich, es könnte ja auch den Namen des Knotens einmal ins erste Byte vom Datenfeld reinkodieren. Wird ja zum Teil jetzt so gemacht, dass man da versucht, dieses Problem dadurch zu gehen.
Wenn man nachher nimmt, dass man noch pro Knoten noch Nachrichten hat, dann man.
Ja, es gibt so, es gibt Workarounds, nicht? Wenn Sie die kennen, auch nicht ganz schauen. Wenn Sie hier ein Datenfeld, und da können Sie natürlich dann so ein Byte von dem Datenfeld geben. Sie haben nicht mehr jetzt 8 Bytes für die Daten, sondern nur 7 und ein Byte geben Sie für die Knotenidentifikation. Und da kann der immer schauen, von wo der kommt, das selbst wenn da was passiert. Man kennt ja noch ein anderes Problem, das ist auch ganz interessant. Wie gesagt, das Ganze ist in den 80er Jahren, 90er Jahren entstanden, das kenne ich noch, 90er Jahren von Bosch. Und damals hat man nicht so viel gewusst, wie man heute weiß. Nicht? Deshalb hat man natürlich Dinge nicht gewusst. Aber ein Problem von KN ist auch dieses Problem des Acknowledgement. Und zwar hat KN eine Funktion, dass Sie haben hier ein CRC und das CRC geht über diese ganzen Teile der Nachricht. Da gibt es noch verschiedene Varianten, auf die wir hinhängen möchten. Aber die geht im Wesentlichen über die ganze Nachricht hier. Und wenn jetzt, wir kennen ja das schon, diese CRC-Feld sagt, dass die Nachricht nicht richtig ist, das heißt, dass die Nachricht nicht valid ist. Erinnern Sie sich, wir haben den Begriff valid eingeführt. Also wenn die Nachricht nicht valid ist, das heißt, dass die CRC-Überprüfung selbst der Fehler auftritt. Nun, Sie können sagen, dann kann ich die Arbitrierungssache da wohl auftreten. Das ist nicht richtig, weil Sie können jetzt sagen, einen Softwarefehler haben, dass einfach ein falsches Bit reingeschrieben wird, bevor Sie das CRC errechnen. Das CRC errechnen wir erst ziemlich spät in der Hardware, weil das ist ein falscher Fehler. Also das löst das Problem nicht. Aber wenn ein Empfänger kennt, dass die Nachricht nicht valid ist, weil der Inhalt mit dem CEC nicht übereinstimmt, dann hat der, in der Kennlogik der Empfänger die Möglichkeit, ein Störsignal, wie wir sehen, das in diesem Fall mit dem zusammen, auf den Kanal zu legen, um zu stören und auch zu sagen, ich habe eine falsche Nachricht empfangen, bitte wiederhole sie. Das ist sozusagen ein negatives Acknowledgement. Negatives Acknowledgement, also ein Nack. Ich habe die Nachricht, ich habe sowas gehört, aber das war für mich nicht verständlich. Das ist im Wesentlichen ein Nack. Und da würde ich sagen, wenn jemand sich Protokoll entwickeln, Hände weg von Nacks. Das ist eine ganz problematische Konstruktion. Warum? Weil es könnte ja sein, dass der Empfänger einen Fehler hat. Also angenommen, die CEC-Logik vom Empfänger ist falsch. Da war die Nachricht zwar richtig, aber der Empfänger hat aufgrund seines Fehlers die Nachricht nicht lesen können. Und jetzt machen sie sozusagen den Bock zum Gärtner. Der den Fehler hat, kann jetzt das gesamte System stören. Und das ist prinzipiell bei jeder Nack, bei jeder Nack-Logik möglich, dass einer, der glaubt, dass er fehlerhaft ist, dass er glaubt, dass er einen Fehler erkannt hat, aber selber fehlerhaft ist, dass der sozusagen zum Master des Gesamtsystems wird und das gesamte System unterbringen kann. Wenn der jetzt laufend sagt, ich verstehe nichts und immer diese Nacknachrichten schickt, kommt die ganze Kommunikation zu mir. Ist das klar? Also wenn immer Sie mit Nacks operieren, extrem viel. Nur dazu ist es eine Konstruktion, die ja, wenn Sie denken, von Haus aus ist ja das kein Protokoll ein Broadcast-Protokoll, also jeder kriegt die Nachricht. Nicht? Und wenn irgendeiner von denen, die Sie bekommen, falsch ist, kann das System kaputt machen. Das heißt, Sie haben überhaupt kein Error-Containment im System. Jeder Falsche, und die mehr Knoten Sie haben, umso unzuverlässiger wird das System werden, weil jeder, der falsch ist, kann sozusagen das System hinterbringen. Okay, das war also zu CAN. Da gibt es eine Erweiterung von CAN, die Bosch entwickelt hat, die sich aber nicht wirklich durchgesetzt hat bisher. Das ist ein TT-CAN, ein Time-Triggered-CAN. Da gibt es einen Chip von Bosch, und zwar versucht es, Time-Triggered-CAN zu erweitern, dass man mit Time-Triggered-Systemen arbeiten kann. Und die Idee ist hier eine zentrale Master-Synchronisation, dass man also von einer zentralen Station eine Ruhe-Synchronisation aufbaut und dann die Übertragungsperioden in zwei Teile unterteilt, in einem ersten Teil, wo die Nachrichten zeitgesteuert und geplant sind und wo dann alles garantiert wird, und das zweite Teil, wo die Nachrichten nach dem Standard-Kennverfahren abgearbeitet werden können, wie sie hier behandelt wurde. Und die Frame-Structure und die CRC sind die gleichen wie in CAN, das heißt, man wollte hier haben ein System, wo man aus den bestehenden CANs relativ ohne große Änderungen der bestehenden CAN-Sachen diese Zeitsteuerung einführt. Also die Idee ist absolut interessant. Das Problem ist aber, dass diese Zeitsteuerung Systeme ja primär eingesetzt werden in Anwendungen, die wirklich sicherheitsrelevanten Charakter haben. Und mit diesem Verfahren wird natürlich zwar die Übertragungszeit wesentlich verbessert, aber diese ganzen Sicherheitsaspekte, die ich Ihnen früher gesagt habe, das andere, das ganze Bus-System unterbringen kann, das ist damit nicht gelöst und damit ist also sicherheitliche Systeme eigentlich nicht einsetzbar, weil ich hier wieder diese Punkte im Fehler habe. Also das hat sich bis zumindest bislang nicht durchgesetzt. Dann gibt es ein weiteres Protokoll, das auch, das ist wirklich mal so im Ende der 90er Jahre, das hat sich sehr durchgesetzt. Das hat sich sehr durchgesetzt mit dem Auto, das heißt ein Auto kaufen, wahrscheinlich eine Menge von Terminknoten drinnen haben, dieser gemeinsame Entwicklung dieser Automobilfirmen. Und die Idee ist hier, einen Feldbus, einen wirklich extrem Niederkost-Feldbus zu bauen. Und Lean heißt Local Interconnect Network, also dass man nur sehr, sehr lokal macht. Was ist die Überlegung? Ich glaube, ich habe das schon mal kurz angedeutet, ich das ein bisschen verwendet. Dass wenn man heute so in Silizium anschaut, ist es möglich, Aktuatoren, Sensoren und eine Verarbeitungslogik auf einen einzelnen Silizium also auf ein Kristall oder auf ein Plättchen hinaufzukriegen. Und die Kosten für die Siliziumfertigung, die liegen irgendwo zwischen 5 und 10 Cent pro Quadratmillimeter, also oder noch unter, zwischen 3 und 10 Cent, hängt natürlich davon ein Prozess auch von der Wasserbildung, von der die reinen Produktionsfertigung sind sehr gering. Wenn Sie also einen Chip haben, der 20 Quadratmillimeter hat, das kostet 5 Cent, so ist das ein Dollar oder ein Euro, oder und jetzt braucht man normalerweise für diese Chips einen Zeitgeber, einen Oszillator. Und der Oszillator ist ein Kristall, der kostet vielleicht 2 Dollar. Jetzt habe ich einen Chip, der einen Dollar kostet, und einen Oszillator, der draußen der 2 Dollar kostet. Und das Ganze 3 Dollar so Knoten. Jetzt hat man natürlich gesagt, wäre es nicht schön, wenn ich den Oszillator selbst am Chip setzen kann. Es gibt da natürlich billigere Oszillatoren, jetzt sind keramische Oszillatoren, die kosten vielleicht 2 Dollar, 1 Dollar. Aber immerhin kostet der Oszillator faktisch genauso viel wie der Chip. Und jetzt mal versucht, den Oszillator in das Silizium reinlegen. Und ich kann ja, wie Sie alle wissen, über RC-Glieder einen Schwingkreis aufbauen. Und jetzt sind diese RC-Glieder sehr ungenau im Vergleich zu einem keramischen oder Kristalloszillator. Und ich muss jetzt, und das ist temperaturabhängig. Und wenn ich Haltung mit dem auf dem gleichen Chip, also Leistungselektronik oben habe, und da ströme ich auch von ein paar Ampere, die ich schalten möchte, wird natürlich der Chip beim Schalten relativ heiß. Und wenn die heiß wird, marschiert der Oszillator davon. Das heißt, es kann der Oszillator sich unter Umständen um 50% unser Hof- oder Ursynchronisation, wenn sie kann da um 50% herumhaben. Das heißt, ich kann mit einem solchen Chip nicht so ohne weiteres eine Synchronisation aufbauen, damit ich überhaupt die Bits in der richtigen Reihenfolge senden kann. Und um das Problem zu lösen, hat man sich im Lean ein Protokoll überlegt, wo man, es ist ein Central Master Protokoll, wo man davon ausgeht, dass der Master, also die Station, die oben ist, dass die schon eine ordentliche Zeitbasis hat, das ist ja anzunehmen, und der Master schickt ein Synchronisationssignal zu Beginn jeder Nachricht, das heißt eins hoch auf das richtige Rechtecksignal durch, das der Slave, dieser Link-Knoten, verwendet, um seine Uhr zu synchronisieren. Und unmittelbar nach dem Signal schickt dann der Slave seine Daten. Nicht? Das heißt, die Zeit zwischen der Synchronisation und dem Senden der Daten ist vielleicht nur ein paar Millisekunden oder irgendwas, und in dieser Zeit ist der einigermaßen stabil, der Oszillator. Und damit erreicht man, dass man ohne externen Oszillator Chips bauen kann. Wir kommen jetzt in diese Kostenstruktur rein, wo ich nur mehr den Kristall brauche und sonst nichts mehr. Das ist und darum habe ich hier dieses Protokoll. Und wie gesagt, das hat sich, das ist einfach ein UART-Interface, ein Standard-UART-Interface, ist relativ langsam, also mit 20 Kilobit, 100 Millisekunden Reaktionszeit, also ist relativ langsam, aber wird hier so Sachen verwendet, wenn Sie das Auto einsteigen, ob die Tür zu ist, dass Sie ein Signal haben, ob der Kofferraumdeckel zu ist. Diese ganzen Sachen, die kann man mit so ganz einfachen Knoten machen, die kosten alle unter einen Dollar. Und wenn da irgendein Hall-Effekt-Sensor oben ist oder vielleicht irgendeine Lampe damit eingeschaltet wird oder was, das ist da extrem billig zu machen und das hat sich sehr durchgesetzt. Ich habe das jetzt ein bisschen genauer gebracht, damit man sieht, wie auch diese ökonomischen Überlegungen ganz wesentlich sind, wenn man hier ein Protokoll designt, dass ich hier mein Protokoll habe, das sehr getrieben wird von diesen produktionstechnischen ökonomischen Überlegungen, um hier ganz einfach Knoten aufbauen zu können. So, dann wollen wir ein nächstes Protokoll anschauen. Das ist ein Link, bitte sehr. Für solche Sachen, ja. Für die Fensterheber, für die Türkontakte, für die Innenlichteinschaltung, Tankdeckel öffnen und solche Sachen. eher für unkritische Sachen. Ja. Also wo es wirklich auf sehr billige Sensoren drauf ankommt und wo sie können den Lead auch mit einem Rad betreiben, das heißt, mit dem so langsam ist der Stromrückfluss ist Masse. Das heißt, sie brauchen jetzt nur mehr einen Rad synchronisieren auf dem einen Rad durch das Signal rauf. Und das ist also mechanisch eine ganz billige Konstruktion. So, das nächste Protokoll, das ist ein interessantes Protokoll, also das könnte mir eigentlich mit Zustand erzählen. Das einzige Problem, das ich gehabt habe mit dem ARIC 629, da gibt es einen Standard, wo das beschrieben ist, von ARIC eben, und der ist so kompliziert geschrieben, dass ich mindestens eine Woche gebraucht habe, bis ich verstanden habe, was es da eigentlich geht. Also das, und das muss ich sagen, ist oft ein Problem von diesen ganzen Standards, die sind so kompliziert verfasst und dokumentiert, dass man sie aufs Erste nicht versteht. Und da würde ich Sie wirklich bitten, wenn Sie in der Industrie später mal arbeiten, legen Sie viel Wert auf eine klare und einfache Sprache in der Dokumentation, auf eine klare Darstellung, Situationen und machen Sie diesen Technikerscham, dass Sie dass natürlich tief in der Materie drinnen glauben, dass jeder andere auch tief in der Materie ist, dann schreiben Sie das so, dass man das wirklich nicht versteht. Und das ARIC ist den Standard durchlesen, Sie verstehen nicht, wie das funktioniert. Sie müssen dann das fünfmal durchlesen und von vorn bis hinten hängen, dass Sie einmal draufkommen, was da eigentlich gemeint ist. Ich möchte versuchen, Ihnen das einfach zu erklären. Wir schauen uns das nicht. Das ist nicht ganz so einfach. Aber das ARIC 629 ist ein Protokoll, das eingesetzt wird im Boeing 777, ist entwickelt worden von der Luftfahrt. Und was man da wollte, ist, man wollte protokolltechnisch eine Ebene einziehen, um zu verhindern, dass eine fehlerhafte Komponente den gesamten Bus stören kann. Das heißt, erinnern Sie sich, wie in der letzten Stunde gesagt, ich muss da irgendwie im System so eine Schicht haben von Abwehrmechanismen, damit, wenn einer fehlerhaft ist, dass der das kennt. Und genau das ist der Bewahrung, ist dieser erste Schritt. Und zwar hat man da also zwei Dinge. Ich habe den Benutzer, der den Lauf-Effizienten will, und dann habe ich unterlagert das Protokoll, also die Protokollmaschine. Und die Protokollmaschine, die soll also verhindern, dass ein fehlerhafter Benutzer alle anderen stören kann. Das ist die Überlegung, die man hier hat. Und man möchte natürlich keine zentrale Stelle haben, es soll alles verteilt sein. Hier war es jetzt am Bus, vollkommen verteilt, ich möchte verhindern, dass das jemand, der fehlerhaft ist, hier die anderen, die nicht fehlerhaft sind, stören kann. Und das hat man dazu geführt, dass man ein Protokoll entwickelt hat, das in zwei Schritten vorgeht. Und ich bezeichne das als Waiting Room oder Wartezimmerprotokoll. Das heißt, wenn eine Station senden will, muss sie zuerst sozusagen in ein Wartezimmer eintreten. Ich weiß nicht, ob Sie von Rampolt das Mutual Exclusion kennen, das ist ein Wartezimmerprotokoll. Sie treten also in ein Wartezimmer ein und nur die im Wartezimmer sind, dürfen dann senden. Und das Protokoll verhindert, dass jemand erneut ins Wartezimmer eintreten kann, bevor alle anderen im Wartezimmer sind, gesendet werden können. Das heißt, das ist sozusagen ein verteiltes Wartezimmer, nicht ein zentrales, ein verteiltes. Jeder, der senden will, muss ins Wartezimmer eintreten. Und erst im Wartezimmer ist, darf er senden, aber er darf erst wieder ins Wartezimmer eintreten, wenn alle, die in diesem verteilten Wartezimmer sind, gesendet haben. Damit verhindere ich, dass einer, der sehr früh senden will, sendet, bevor die anderen, die im Wartezimmer sind, gesendet haben. Ist das klar? Und wie macht man das? Das Ganze steuert man nur über zwei Timeouts. Das ist das Interessante. Ich habe zwei Timeouts in dem Protokoll, weil das Einzige, was ich an Informationen habe, ist ja, was tut sich am Bus? Sonst weiß ich ja nicht. Und zwar gibt es da das Terminal Gap und das Synchronization Gap. Das sind also zwei Timeouts. Das Synchronization, das Terminal Gap ist ein Timeout, das charakteristisch ist für jeden Knoten. Also es gibt keine zwei Knoten, die das gleiche Terminal Gap haben, jeder Knoten hat ein anderes Terminal Gap. Und das Terminal Gap muss länger sein als der Propagation Delay. Also hier wieder Propagation. Das ist im Flugzeug schon nicht ganz so trivial, weil Propagation Delay im Flugzeug schon wesentlich länger sein kann. Ein Flugzeug kann ja 50 Meter sein und da ist der Propagation Delay schon länger als im Auto, das ist 5 Meter lang ist. Ne? Also will man nicht ein Protokoll haben, wo man bitweise arbitriert, weil da müsste ich für jede Speed das Propagation Delay warten. Hier wird auf Nachrichtenebene arbitriert. Damit habe ich nur einmal pro Nachricht als Propagation Delay zu warten, nicht nur BNB. Das heißt, ich habe ein Terminal gegeben, das ist 1, 2, 3, 4 oder 5 Propagation, das muss ein bisschen länger sein. Und dann gibt es ein Synchronization Gap und das Synchronization Gap ist länger als das längste Terminal Gap. Okay, also es gibt zwei wesentliche, es gibt dann halt nicht, dann auch die Kritik, wollen wir sehen, weil das ist wesentlich. Das Terminal Gap gibt mir an, jeden unterschiedlichen Knoten, unterschiedlich wie lange ein Knoten warten muss, wie viel Zeit darf und die Synchronisation geht, gibt mir an, das ist das längste Terminal Gap, länger als das längste Terminal Gap. Und wie geht jetzt die Protokolllogik? Die Protokolllogik ist, dass wenn jemand senden will, wartet er mal, bis am Bus Ruhe ist, für eine Dauer, die länger als die Synchronisation Gap ist. Das heißt, da müssen auch alle ruhig sein. Das heißt, jetzt darf er in das Wartezimmer eintreten. Also wenn die Ruhe länger dauert, als es Synchronisation gibt, darf er Knoten ins Wartezimmer eintreten. Und sobald er im Wartezimmer eingetreten ist, darf er senden, sobald während seines Terminals während Ruhe war am Bus. Das heißt, der höchstpriorige Sender, der muss aber warten, dass Synchronisation geht. Und dann das Terminal geht und wenn es vorbei ist, beginnt er zu senden. Der zweithöchste, der ein längeres Terminal geht, ist gleichzeitig in den Warteraum eingetreten, stellt aber fest, weil das Terminal länger ist als das Propagation Delay, dass wenn sein Terminal geht, das ja länger als abgelaufen ist, das Senden schon aktiv ist, deshalb er sendet nicht. Nachdem aber kein neuer mit diesem kurzen Terminal geht in den Warteraum eintreten darf, wird nach dem Senden dieses Hochprior, Nachricht wird der zweite drankommen und der dritte und der vierte, werden also alle abgearbeitet werden, bevor der mit dem kürzesten Terminal geht, wieder erneut in den Warteraum eintreten darf. Ist das verständlich? Und damit habe ich über zwei Timeouts genau diese Funktion erreicht, dass nämlich der Hochprior, also der mit dem kürzesten Terminal geht, nicht in der Lage ist, auch im Fehlerfall, wenn der Fehler auf der Software hat und der möchte die Nachricht die ganze Zeit senden, den Bus monopolisieren kann und alle anderen verhungern, weil der Hochprior die ganze Zeit die Nachricht sendet. In Ken wäre das natürlich der Fall, wenn in Ken ein Hochpriorer Knoten die ganze Zeit Nachrichten sendet, sind alle anderen tot. Nicht so im A-Ring, weil die hier über diese zwei Terminal geht, das Ganze steuern. Ist es mir gelungen, das einigermaßen zu erklären?
Bitte? Aber wenn jetzt das Synchronization Gap quasi nicht eingehalten wird von den Knoten, dann ist.
Das ist richtig, wenn die Protokollmaschine nicht funktioniert. Ja. Ne? Das heißt ja, dass die Protokollmaschine nicht funktioniert, dann habe ich natürlich immer ein Problem. Wenn die überlagerte Software fehlerhaft ist, ja, dann fange ich das hier mit dem an. Wenn natürlich die Protokollmaschine nicht funktioniert, dann gibt es. Deshalb brauche ich da in der sicherheitskritischen. Es nehmen immer zwei unabhängige Kanäle, weil ich immer davon ausgehen muss, dass eine Protokollmaschine auch nicht funktionieren kann. Und dann habe ich natürlich ein Problem, das ist klar. Aber wenn die Protokollmaschine funktioniert, wenn das jetzt schön eingehalten wird, dann kann der mit der Software machen, was er will, er kann nicht den Kanal monopolisieren. Ist das klar? Also da ist jetzt noch einmal das Beispiel, wie viel es in den Test gibt, und dann kommt der mit dem Test, der gibt es dann auch in. Der längere ist, merkt, der ist im längsten Punkt, dann steht der Nachricht. So, was sind die typischen Parameter beim ARI 629? Also die Implementierung in der 77 braucht, glaube ich, 2 MHz, wenn wir das jetzt schon geändert haben. Und das Terminal Gap hängt natürlich von der Länge des Propagation Delay ab, wenn die entsprechend größer sein, das sind eben diese Minislots. Und das Sync-Gap ist das längere Terminal. So, ich glaube, wir machen jetzt eine kurze Pause. Da schauen wir uns das Protokoll an.
Ich hätte noch eine Frage. Ist es beim CAN eigentlich möglich, den Bus